Ja, heute endet die Predigtreihe zu den Lebensgeschichten, zu der Lebensgeschichte Jakobs. Jakobs Leben endet. Und das Besondere an dem ausführlichen Abschied, den wir gerade aus dem Kapitel 49 des ersten Buch Mose gehört haben, ist, Jakob ist es vergönnt, seine letzten Dinge selbstständig zu regeln. Anders als er es seinem eigenen Vater Isaak gegönnt hatte. Die Selbstverständlichkeit, mit der Jakob hier die Dinge regelt, vermittelt mir, Jakob weiß, der Tod gehört zum Leben dazu. Der Tod gehört zum Leben. Er hat diesen Gedanken nicht verdrängt, sondern sich offenbar gezielt damit auseinandergesetzt, damit es nicht eines Tages überraschend kommt. Ich glaube, wer den Tod von vornherein ins Leben integriert, ihn einplant, der kann am Ende auch versöhnt Abschied nehmen und friedlich sterben. Und ich sage das, obwohl ich es anders erlebt habe. Ich habe in diesem Jahr meine Mutter verloren und das war kein versöhnter Abschied und kein friedlicher Tod. Es hat uns im Gegenteil als Familie überrascht und überfordert. Zum einen hat das natürlich damit zu tun, dass wir hier bei der Jakobsgeschichte im gewissen Sinne ein Ideal beschrieben bekommen, sozusagen ein Bilderbuchabschied. Ein friedliches Sterben ohne langes Krankenlager, das sieht in der Realität oft anders aus. Zum anderen liegt es aber daran, dass der Tod meiner Mutter auch ein Unfall war, ja, aber vor allen Dingen, dass der Tod in unserer Familie, so wie ich finde, ein Tabuthema war. Und das ist in vielen Familien in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft so. Und das, obwohl mein Vater bereits vor 13 Jahren und meine Oma vor 3 Jahren starb. Aber darüber wurde nicht gesprochen. Schon gar nicht vielen Worte darüber, was ein weiterer Abschied bedeuten würde. Der Tod galt immer als Katastrophe, den es zu verhindern galt. Selbst bei meiner Oma mit knapp 98 Jahren. Die Jakobsgeschichte zeigt, es ist ein Segen für dich und deine Lieben, wenn du über deinen Tod nachdenkst und darüber sprichst. Jakob weiß, der Tod gehört zum Leben, deshalb kann Jakob erstens versöhnt Abschied nehmen und zweitens friedlich sterben. Erstens, versöhnt Abschied nehmen. Jakob möchte seinen Abschied geordnet vollziehen. Keiner seiner Lieben soll fehlen. Das bereitet er klar und eindeutig vor, indem er alle zu sich kommen lässt. Kommt an mein Bett, fordert er sie auf. Ihr sollt wissen, was die Zukunft für euch bereithält. Ehrlich, aber nicht unbarmherzig, teilt er jedem seiner Söhne zu, was ihm zusteht. Man könnte auch sagen, was er verdient hat. Mit manch einem muss er nämlich sogar abrechnen. Jakob behandelt seine Söhne nicht alle gleich. Wie könnte er auch? Sie sind ja nicht alle gleich. Das ist ja so ein Ideal, das wir oft haben. Wir wollen jeden gleich behandeln. Das ist dem Alten Testament völlig fremd. Und wenn du ehrlich bist, merkst du auch, dass es dir nicht gelingt. Seien es die eigenen Kinder oder vielleicht deine Geschwister, noch nicht einmal die Eltern behandeln wir gleich. Zu jedem habe ich doch eine andere Beziehung. Wenn du alle gleich behandeln würdest, dann würde es schnell ungerecht. Denn es wird dem Einzelnen und seine Art und Weise nicht gerecht. Jakob versucht einen anderen Weg. jeden einzeln und angemessen zu behandeln. Das erscheint mir auch schlüssig und stimmig. Ich kann heute aber unmöglich mit euch, und ich vermute, ihr seid auch froh darüber, jeden einzelnen Segen nachgehen, der diesen 12 Söhnen und damit auch gleichzeitig den 12 Stämmen gegeben ist, die aus ihnen hervorgehen sollten. Auffällig aber ist der umfassende Segen für den Lieblingssohn Josef. Das war das Leben lang kein Geheimnis, dass er sein Lieblingssohn ist, und er macht jetzt auch am Ende seines Lebens daraus kein Geheimnis. Nur in diesem Segenswort ist vom Vertrauen auf den Gott der Väter die Rede. Kein Wunder, finde ich, denn durch Gottvertrauen übersteht Josef die Strapazen der Sklaverei und hält auch dann an Gott fest, als er der erste Mann im Staat ist. Genau genommen der zweite, aber in jedem Fall doch der einflussreichste Mann ganz Ägyptens. Er nutzt seine Stellung nicht aus, sondern er sucht einen Weg zur Versöhnung mit seinen Brüdern. Wohlgemerkt, keinen billigen Weg, keinen leichten, als ob nichts gewesen wäre, sondern Josef gibt seinen Brüdern vielmehr Gelegenheit, zur Selbsterkenntnis zu kommen, damit sie betroffen sich nach Versöhnung und Verzeihen sehnen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte, diese Bilder vor Augen habt, wie Josef seine Brüder erkennt, als sie nach Ägypten kommen und Korn kaufen wollen, in der Zeit der Hungersnot, er sich zusammenreißt und das verheimlicht, dass er genau weiß, mit wem er es zu tun hat. Sie bekommen ihr Korn, ja noch mehr, ihr Geld zurück, und in einen Sack legt er seinen goldenen Becher, um sie damit richtig in die Bredouille zu bringen. Ja, er will sie zwingen, den jüngsten Sohn dazulassen, seinen Bruder Benjamin. Und da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Da merken sie, was für ein Unrecht sie begangen haben. Und sie bekennen es vor, aus ihrer Sicht, einem fremden Menschen. Und da hält es Josef nicht mehr aus und bekennt ihnen: Ich habe euch doch längst vergeben. Diese Erfahrung spiegelt sich in dem Segen wider, den Jakob für Josef ausspricht. Jakob erhält den großzügigsten und umfassendsten Segen, den Jakob auszuteilen hat. Jakob hat gelernt, es kommt nicht auf die Reihenfolge der Geburt an und auch nicht darauf, wer als erster vorne steht. So hat er es ja versucht, mit Vordrängeln. Vielleicht kennst du das auch. Wenn ich mich vordränge, bekomme ich vielleicht mehr ab. Aber Jakob ist inzwischen nicht nur alt, sondern auch weise geworden und weiß um die Qualitäten, die fürs Leben und für die Zukunft zählen. Und das sind Treue zu Gott und ein Vertrauen auf Gottes Hilfe, selbst wenn die eigenen Geschwister einem übel mitspielen. Hier kommt tatsächlich etwas zum Abschluss für Jakob, sodass er versöhnt Abschied nehmen kann. Jakob hat seine Lektionen gelernt. Er hat schmerzliche Erfahrungen machen müssen. Der Geschwisterstreit, den er aus der eigenen Familie mitgebracht hat, hat er an seine Söhne weitergegeben. Er ist dort um ein Vielfaches größer geworden und gipfelte darin, dass sein Lieblingssohn Josef im wahrsten Sinne der Worte verraten und verkauft wurde. Jakob bekommt seine Fehler, seinen Betrug aus der Jugend zu spüren. Gott verschont ihn nicht. Gott handelt nicht nach dem Motto, Schwamm drüber. Jahrzehntelang hält Jakob seinen Sohn Josef für tot, hat bitter um ihn geweint. Kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen. Die Konsequenzen seines Betruges waren tiefe Narben in seinem Leben und auseinandergerissene Fäden. Aber jetzt am Ende seines Lebens, da kommen die Lebensfäden wieder zueinander. Und Jakobs Rolle besteht jetzt darin, Hoffnung für die Zukunft zu vermitteln. Aus der Erfahrung eines beschenkten Lebens heraus. Er ist nicht mehr der Betrüger noch der Betrogene, sondern Jakob ist durch die Erfahrungen, die sein Lieblingssohn, sein verschollener Sohn machen durfte, ein Versöhnter, versöhnt mit dem Schmerz seines Lebens. Jakobs Blick ist daher angesichts des Todes nicht auf die Vergangenheit gerichtet. Was könnte ich alles anders machen? Was hätte ich besser machen sollen? Sondern sein Blick richtet sich nach vorn auf die Zukunft. Ihr sollt wissen, was die Zukunft für euch bereithält, sagt er zu seinen Söhnen. Jakob weiß, er kann nichts rückgängig machen, er kann sein Leben nicht noch einmal leben. Das ist für ihn aber kein Grund, niedergeschlagen oder traurig zu sein. Denn er hat sein Leben ja gelebt, mit seinen Höhen und Tiefen. Jakob hat gelernt, entscheidend ist das gelebte Leben, nicht das, was du vielleicht in der Ewigkeit nachholen willst. Jakob hat gelernt, Entscheidungen sind wichtig. Deshalb sind auch deine Entscheidungen im Leben wichtig, denn sie geben deinem Leben eine Richtung. Jakob trifft eine Entscheidung. Jakob ist bereit, in diesem ganzen Wirrwarr aus Betrug, Neid und Missgunst, auch Verlust in seiner Familie, dennoch Gottes Führung und Segen zu entdecken. Und darum hält er sich nun in seiner letzten Stunde an diesen Segen. Das bewahrt Jakob davor, zynisch oder verbittert zu werden. Stattdessen kann er tatsächlich friedlich sterben. Stattdessen kann Jakob tatsächlich friedlich sterben. Am Ende seines Lebens fragt Jakob nicht danach, was brauche ich jetzt eigentlich für mich, um in Ruhe sterben zu können. Seine leitende Frage, die ihn bewegt, lautet, was brauchen meine Söhne, damit sie leben können? Das Leben geht weiter. Das sagen wir ja manchmal, um uns vom Schmerz loszureißen. Das Leben geht weiter. Für Jakob ist dieser Satz aber, das Leben geht weiter, ein Wahlspruch. Sein Tod ist gar nichts, was es ausführlich zu bedenken oder zu problematisieren gäbe. Es geht um das Leben. Weil der Tod ganz selbstverständlich zum Leben dazugehört. Deshalb hält Jakob sich nicht lange mit der Frage auf, was mit ihm geschieht, wenn der Tod eintritt. Die Frage stellt er genau genommen gar nicht. Sehr gelassen sieht er dem Tod entgegen. Das ist eben so. Vom Wortlaut her spricht er das noch nicht einmal aus. Ich muss jetzt sterben, wie wir es aus der Hoffnung für alle gehört haben, die das versucht, so auf den Punkt zu bringen. Aber tatsächlich steht hier, wenn ich zu meinem Volk versammelt bin, dann begrabt mich in heimatlicher Erde. Jakob weiß um die Verbundenheit mit der Familie. Dort findet das Leben statt und er möchte zu seiner Familie versammelt werden. Er wünscht sich ein Begräbnis dort, wo seine Angehörigen bereits beerdigt sind. Weder er noch die Bibel sprechen davon, dass Jakob jetzt als Seele in den Himmel steigt. Jakob ist gar nicht an der Fortsetzung seines Lebens interessiert, sondern sein Tod ist für ihn so etwas wie der runde Abschluss seines Lebens. Vielleicht beschäftigst du dich angesichts des Todes oft mit Fragen oder Spekulationen. Wie wird das sein? Wir können nicht dahinter blicken. Es bleibt für uns verborgen. Wir haben ja oft die Frage, werden wir einander wiedererkennen? In welchem Zustand werden wir einander begegnen? Im Alten Testament kommt diese Frage gar nicht auf. Das Leben ist abgeschlossen. Es gibt kein zweites Leben, keine Fortsetzung, sondern die Zukunft liegt in der nächsten Generation. Das markiert Jakob hier mit seinem ausführlichen Segen für jeden einzelnen Sohn sehr deutlich. Er gibt das Leben aus der Hand. Jakob sorgt sich nicht um sein Seelenheil. Er sorgt sich darum, wie es mit dem Leben weitergeht. Mit dem Leben der Lebenden, nicht mit seinem Leben. Auch wenn wir durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus, unseres guten Hirten, dessen Stimme wir dann einmal hören werden, eine andere Hoffnung haben, so können wir, finde ich, trotzdem etwas von Jakob lernen. Denn auf diese Art und Weise, wie Jakob mit dem Tod umgeht, blickt er weg von sich. Er fragt nicht danach, wie stehe ich nach meinem Tod da. Wichtiger für ihn ist die Frage, wie wird es meinen Nachfolgenden gehen? Was kann ich ihnen noch mitgeben, damit sie es nicht nur gut haben, sondern damit sie Gutes bewirken können? Was kann ich ihnen mitgeben, damit sie Gutes bewirken können? Seine Wirkzeit ist ja bald vorbei. So viel ist ihm klar. Solange er lebt, kann er aber noch die Zukunft mitgestalten. Und diese Chance nimmt er mit seinen Segensworten wahr. Leben und Tod werden uns hier in diesem Text nicht als etwas ganz Individuelles, als ein Einzelschicksal vorgestellt, sondern als etwas, was eine Gemeinschaft betrifft. Im Familienbund in der Gruppe findet Leben und Tod statt. Jakob denkt und lebt genau in diesem größeren Zusammenhang. Jakob denkt nicht ich und mein Gott und dann wieder ich, sondern er denkt an den Gott seiner Väter. Und das soll auch der Gott seiner Söhne sein und seiner Enkel. So stirbt Jakob. Er wechselt nicht einfach vom Diesseits ins Jenseits, wo es ungebrochen weitergeht. Nein, mit dem Tod geht wirklich etwas zu Ende. Wir können nicht dahinter blicken. Das Leben findet einen Abschluss. Der Tod ist etwas allgemein Menschliches. Er gehört zum Leben. Das hat Jakob auch aus seiner Familientradition gelernt. Hoffnung schöpft Jakob aus seinem Gottvertrauen, dass Gott mitgeht. Zeit seines Lebens ist er mitgegangen, deshalb wird er auch im Tod da sein. Daraus schöpft er Hoffnung, daran zweifelt er nicht. Jakob tröstet sich damit aber nicht über den Tod hinweg mit dem Wunsch oder der Fantasie, naja, ich kann ja mein Leben einfach drüben weiterleben, sozusagen verlängern und dort das nachholen, was ich hier nicht geschafft habe. Nein, Jakob weiß, das geht nicht. Der Tod markiert eine Grenze, hinter die wir noch nicht einmal blicken können. Das macht den Tod für Jakob aber keinesfalls unerträglich oder zum Feind. Im Gegenteil, selbst der Tod ist noch Segen. Selbst der Tod ist ein Segen. Der Tod ist etwas Heilsames, denn er öffnet die Augen für eine andere Perspektive auf dein und mein Leben. Und das finden wir an anderer Stelle in der Bibel, im Psalm 90, Vers 12. Mit diesem Psalmwort können wir sprechen: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Weil dein Leben begrenzt ist, spielt es eine Rolle, wie du lebst. Du hast nicht unendlich viele Versuche. Jede Entscheidung bekommt dadurch auch einen einmaligen Wert. Jede Entscheidung im Hier und Heute spielt eine Rolle für dein Leben und auch, wie dein Leben endet. Natürlich kannst du Entscheidungen revidieren und es ist gut, wenn du das in der Zeit, die du hast, auch tust. Aber du kannst es im Nachhinein nicht mehr. Im Nachhinein bleibt es, wie es ist. Du kannst nichts mehr zurücknehmen. Deshalb nutze den Tag, nutze die Stunde. Wie du dein Leben lebst, wirkt sich darauf aus, wie du sterben kannst. Ob verkrampft oder ängstlich, aufgewühlt, weil du noch nicht alles erledigt hast, oder erlöst, bereit und zufrieden. Du hast es in der Hand. Wenn du es annimmst, dass der Tod zum Leben, zu deinem Leben dazugehört, dann kannst du zielgerichtet leben, versöhnt Abschied nehmen und friedlich sterben. Amen.